Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Wir sind Biri und Mimi und heute geht's um Allyship. Und Mimi und ich haben so unterschiedliche Ideen bei dem Wort, dass aus Mimis Ideen eine andere Folge werden. So unterschiedlich sind sie. Mimi, was hast du denn unter Allyship verstanden?
Ich habe erstmal nur an Cis-Männer gedacht im ersten Moment. Für mich waren das, für mich war Allyship einfach, dass Cis-Männer auch wirklich versuchen, den Feminismus vorwärts zu bringen und nicht so sich einfach hinstellen, sich als Feminist bezeichnen und dann trotzdem halt Frauen unterbrechen und eigentlich nicht den Feminismus leben. So, das heißt, beim Allyship denke ich eigentlich nur an weiße Cis-Männer. Aus meiner Perspektive wahrscheinlich auch als weiße Cis-Frau, weil ich das die einzigen sind, dachte ich, die mich irgendwie unterstützen können im Feminismus. Oder die, was heißt, andere Leute können natürlich auch unterstützen, aber die halt mehr Privilegien haben als ich. Daher kam das, dass nur weiße Cis-Männer mehr Privilegien haben als ja. Ich, genau.
Ich finde es richtig spannend. Also ich muss jetzt kurz herholen und richtig so angeben, auf meine Schulter klopfen wie ein guter Cis-Mann, ein weißer Cis-Mann. Und zwar habe ich ein Webinar gegeben zum Thema Allyship, wurde dazu auch schon interviewt auf LinkedIn Live. Ich habe dazu ein Training vor Ort oder einen Workshop an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gegeben. Das heißt, ich habe mich schon so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe eine etwas andere Sicht auf Allyship, weil wir alle sind von jemandem der Ally. Punkt. Es darf man aber nicht unterwechseln. Also Allyship bedeutet nicht, ich bin Ritterin in Not. Ich bin die Lösung. Ich bin der Savior. Das sollte das nicht sein. Es geht wirklich darum, dass man sich für Leute einsetzt. Und dazu habe ich dir das Rad der Privilegien mitgebracht. Siehst du in den Shownotes. Ich verteile das gerne später.
Guck's mir gerade an, ja.
Genau. Und es geht einzig und allein um Macht. Und Macht fängt schon an mit, zum Beispiel, dass man denkt, also ein Cisgender hat, quasi sich mit dem identifiziert, mit dem man auch geboren ist, dass man die Staatsbürgerschaft hat, dass man weiß ist, dass man auf die Hochschule gegangen ist oder Eltern hat, die zur Hochschule gegangen sind, keine Behinderung hat und so weiter. Ja, das ist alles Macht. Und ab dem Zeitpunkt, wo man diese Sachen nicht hat, hat man weniger Macht. Also wenn man zum Beispiel eine Frau ist, wenn man trans oder intersex oder nicht binär ist, wenn man was der Mittelschicht ist oder arm aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Also alles, was quasi in jede Richtung weniger Macht wird, das ist halt, das sind halt die Personen mit den wenigsten Privilegien. Alles, was die meiste Macht hat, ist natürlich, sind die Menschen mit den meisten Privilegien. Und das bedeutet, wenn du dich selber auch suchen würdest, also wenn ich mich jetzt suchen würde, okay, dann wäre ich zum Beispiel, würde ich unter heterosexuell fallen. Ich würde noch sagen, vielleicht dünn oder norm. Also Normgewicht haben. Der Rest, der passt gar nicht. Also ich habe die Staatsbürgerschaft auch nicht mit Geburt gehabt, sondern erst danach. Wobei doch, jetzt habe ich die ja Staatsbürgerschaft. Dann wohne ich zur Miete, habe aber wenigstens eine Wohnung. Ne? Also es geht ja immer weiter. Also ich glaube, ich würde mich so...
Sind so drei, für diejenigen, die es jetzt gerade nicht sehen, sind drei Kreise quasi. Drei Kreise. Ja. Im innersten Kreis ist der privilegierteste. Der mittlere Kreis ist der normale, würde ich sagen. Und der äußerste Kreis ist der marginalisierteste Kreis.
Genau. Und ich würde mich so mittelmäßig, vielleicht ein bisschen mehr marginalisiert einstufen. Das bedeutet aber, dass ich trotzdem, wenn wir jetzt irgendwie von Prozenten reden, sagen wir mal, ich bin zu 77% marginalisiert. Dann gibt es aber noch Leute, die 33% noch mehr marginalisiert sind, rassifiziert sind, you name it. Und die kann ich halt unterstützen mit meinen Alltagsaktionen oder auch auf der Arbeit. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet überhaupt Allyship? Ich möchte ungern mit irgendwas starten, ohne euch das halt zu erklären. Deswegen heißt es ja auch Erklär Biri. Genau, und es geht halt darum, dass man marginalisierten Gruppen aktiv unterstützt, indem man seine eigenen Privilegien nutzt. Und dieser Begriff stammt aus den sozialen Bewegungen, wie auch von der LGBTQIA+-Community und bezeichnet halt die bewusste Solidarität. Und das Ziel ist hier, Barrieren abzubauen, Gleichberechtigung zu fördern und eine Umgebung zu erschaffen. Es ist halt so enorm wichtig, weil es eine Kultur der Zugehörigkeit und Unterstützung fördert. Es teilt die Verantwortung, denn Privilegien bedeuten ja auch nicht Schuld, sondern halt Verantwortung im Grunde genommen. Sag mal, je größer das Allyship, je größer die Zugehörigkeit, desto mehr Innovation. Ne? Wir sind ja immer noch im Kapitalismus. Und natürlich ermöglicht das auch marginalisierten Stimmen zu mehr Gehör und Sichtbarkeit. Ich wollte dich fragen, Mimi.
Ja.
Kennst du den Zinn-Finger-Test?
Ich wollte auch eine Sache fragen, bevor wir dazu sagen. Ich fühle mich auch momentan total schlecht, weil wenn ich an Allyship gedacht habe, habe ich nur daran gedacht, also ich sehe mich innerlich selbst zwar als Ally, aber ich habe im ersten Moment nur daran gedacht, wie andere, an die privilegierteren Personen. Also ich habe nur an weiße, cis, hetero, cis Männer gedacht. Ich habe nicht daran gedacht, inwieweit, das finde ich total gutes Raten, weil ich privilegiert bin und anderen auch helfen kann. Ich versuche das zweimal mitzudenken, aber es ist voll wertvoll, dass du mir das nochmal gezeigt hast, weil ich die Folge gar nicht aus dem Blickwinkel erst gedacht habe. Ich habe nur daran gedacht, lass mal die allerprivilegiertesten, also den innersten Circle sozusagen, lass die mal aktivieren. Aber wie jeder in seinem Bereich auch was leisten kann, weil jeder in irgendeinem Bereich vielleicht privilegierter ist als jemand anders. Ich glaube, diejenigen, die ganz außen sind, das ist hart. Aber die meisten von uns, glaube ich, die zuhören, sind irgendwo im mittleren oder auch mal im untersten Ring, also im engsten Ring der Macht, können anderen Leuten, die weiter außen in den Ring sind, helfen. Und das ist ein super wertvoller Einfall.
Danke, das freut mich voll. Ich muss auch sagen, als ich mehr außen war, hatte ich auch eine größere Fresse. Weil ich hatte eh nichts zu verlieren. Also auch eine Schule oder so, ne? Wenn irgendwer fälschlicherweise von den LehrerInnen angegriffen wurde. Ich habe jetzt kein Beispiel mehr im Kopf. Ich weiß, ich kann mich an was ganz vage erinnern, weil ich mal die Fresse aufgemacht hat.
Ja.
Und jetzt, wo ich mehr Privilegien habe, habe ich auch irgendwie mehr zu verlieren.
Ja,
und deshalb traue ich mich halt auch teilweise nicht immer den Mund aufzumachen oder bin manchmal so schutzlos. Und ich kann dazu auch eine kurze Anekdote erzählen. Ich war letztens auf so einem Recruiting-Event, so ein Netzwerk-Event in Düsseldorf. Und es war so schön organisiert, es hat richtig Spaß gemacht, die haben sich so viel Mühe gegeben. Also Props an die Event-VeranstalterInnen, beziehungsweise Veranstalter, das waren Männer. Und ich hatte eine richtig, richtig gute Unterhaltung mit meiner Nachbarin, als sie neben mir saß. Mhm. Ich kannte niemanden. Dann hat die Person sich wir haben so Schrottwichteln gemacht oder Wichteln generell und hat jemand eine CD geschenkt bekommen von so Covern, glaube ich, die man, also, okay, wie soll ich das erklären? Kennst du das Lied Zombie von Cranberry? Doch, du kennst das.
Sing mal.
In the hill, oder it's in your, nee, warte, ich nehme das mal. Zombie, dieses.
Nee.
Kennst du I Got the Power?
Ja.
Okay, gut. Bei Zombie und I Got the Power hört man auf Deutsch, wenn man wirklich todesdeutsch ist.
Mhm.
Bei Zombie Zahnweh und bei I Got the Power Agathe Bauer.
Mhm.
Und so eine CD hat jemand geschenkt bekommen, okay? Und da hat jemand ein Lied zitiert und da ist das N-Wort gefallen. Mhm. Wir haben uns gerade so intensiv über Diversity unterhalten.
Mhm.
Und ich kam aus dem Staunen nicht raus. Ich war so paralysiert in dem Moment. Ich dachte so, okay, was machst du jetzt? Sprichst du es an?
Mhm.
Und du bist komplett alleine. Sprichst du es an?
Mhm.
Die Person hatte gerade so gute Absichten geteilt. Machst du alles kaputt?
Mhm.
Bist du verantwortlich, das anzusprechen? Oder gehst du zu den Veranstaltern und teilst das?
Mhm.
Machst du es jetzt oder machst du es danach? Das waren tausend Fragen, die mir durch den Kopf geschossen sind. Ich habe nichts gemacht in dem Moment. Ich habe mich auch dafür geschämt, muss ich sagen. Habe aber danach mit dem Veranstalter gesprochen und das mit denen geteilt. Und die fanden das ganz, ganz schlimm, dass das passiert ist.
Mhm.
Haben etwas gesagt, was so, wo ich nicht ganz so stimme. Also sowas geteilt wie, wenn man einen Song hört und das N-Wort nicht gibt, so okay, aber wenn man das so richtig sagt, ist komisch. Ich halt mit der Person persönlich reden, dass es trotzdem nicht okay ist und dass man einfach das N-Wort skippen kann und ersetzen kann, zum Beispiel mit Man. Wie dem auch sei, also dann habe ich halt wenigstens das gemacht, aber bis heute, wenn ich daran zurückdenke, hasse ich mich eigentlich dafür. So, du kannst jetzt sagen, was du willst, weil wir sind beide privilegiert in dem Punkt.
Ja.
Die schwarze Community, vielleicht schaltet sie jetzt ab sofort weg und hat gar nichts mehr mit mir zu tun, haben wir voll gerecht. Also ich wäre auch voll sauer, wenn eine weiße Person nichts sagt, wenn jemand Kanake sagt, ne?
Ich finde aber, es ist voll, also ich finde es nicht okay, dass du nichts gesagt hast, aber ich finde, es ist, muss auch Raum geben, seine Fehler einzugestehen und daraus zu lernen. Also weißt du, was ich meine? Es ist auch niemandem geholfen, wenn du das verheimlichst. Ich finde es besser, du sagst, ich habe da jetzt nichts gesagt und ich fühle mich deswegen doof so. So wie jetzt bei meinem letzten Team-Event, wo ich nicht diese blöden Nupffilter mitgenommen habe, mich wahnsinnig darüber geärgert habe und immer noch geärgert habe, weil ich nicht dran gedacht habe in dem Moment, dass es sinnvoll wäre für Menschen. Und ist aber besser, ich gebe das zu, den Fehler, und sagen kann, habe einen Raum, in dem ich offen sagen kann, das ist doof gelaufen und ich mache nichts mal das anders, als wenn es keinen Raum gibt, um das zu sagen, wenn man gleich gecancelt wird. Also ich finde, man muss schon jemandem den Grace geben, zu sagen, okay, ich habe das nächste Mal, versuche ich es anders zu machen.
Ja.
Oder aber auch damit, weißt du, du hast dich vielleicht auch immer nicht sicher genug gefühlt, was zu sagen.
Ja, ich glaube, das lag einfach daran, dass es kein safer Space war wie sonst. Also wenn das jetzt auf der Arbeit gewesen wäre, oha. Da hätte ich richtig auch was rausgehauen.
Ja.
Aber dadurch, dass ich komplett allein war und die einzig, also zusammen mit mir gab es noch eine Person oder zwei, die marginalisiert waren und rassifiziert waren und der Rest war wirklich weiß-deutsch. Mhm. Da dachte ich mir so, uff.
Ja.
Also die Diskussion soll ich mir die jetzt geben? Ne? Also ich, es waren Millionen Gedanken, Millionen. Also ich glaube, was ich da in dem Moment gedacht habe, habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber nur so als Anekdote am Rand, ja, dass das auch nochmal Allyship ist, ne, für andere einzustehen und Zivilcourage zu zeigen. Also Allyship kann man auf Deutsch, finde ich, auch als Zivilcourage bezeichnen. Es wird aber auch einfach Verbündete von weniger privilegierten Personen zu sein. So, ich habe dich
10 Fingertest.
10 Fingertest. Ja. Kannst gerne die Augen offen oder zu haben, ist es dir überlassen.
Okay. Du musst die 10 Finger hochhalten, richtig?
Du musst 10 Finger hochhalten.
Okay.
Und dann machst du immer einen Finger runter, wenn es so war.
Wenn es stimmt.
Ja.
Okay, gut.
Konntest du eine Schule besuchen, die ausreichend finanziert war und dir gute Lernbedingungen bot?
Okay. Ja, ein Finger ist runter.
Hattest du jemals Angst, aufgrund deiner Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion diskriminiert zu werden?
Nein, ein Finger ist runter.
Wurde die Sprache, die du sprichst, in deinem Umfeld immer als normal oder Standard wahrgenommen?
Ja, ein Finger ist runter.
Hattest du immer Zugang zu medizinischer Versorgung, wenn du die benötigt hast?
Ja, ich würde sagen weniger als Männer, aber schon grundsätzlich, weil ich in Deutschland lebe.
Genau. Fühltest du dich immer in deinem Wohnumfeld sicher, egal zu welcher Tageszeit?
Nee.
Ja, dann?
Ich habe in Berlin-Kreuzberg gewohnt. Ich bitte dich.
Dazu habe ich gleich was zu sagen. Konntest du dich darauf verlassen, dass deine Eltern oder Erziehungsberechtigten finanziell und emotional dich unterstützen konnten?
Nee.
Hattest du jemals das Gefühl, dass dein Geschlecht, deine Hautfarbe oder deine sexuelle Orientierung deine Karrierechancen beeinträchtigt?
Ja.
Okay. Konntest du reisen, ohne befürchten zu müssen, aufgrund deines Aussehens oder deiner Dokumente zusätzliche Kontrollen ausgesetzt zu sein?
Nein, ich hatte auch eine Story. Ich wurde schon mal zur Seite gezogen, wegen meinem Namen. Ja, kann ich mal später erzählen.
Okay. Hattest du jemals Sorge, dass wegen deines Namens oder Aussehens Schwierigkeiten da sind, um eine Wohnung zu finden?
Ja. Nicht Aussehen, aber Name.
Okay.
Habe ich auch gehabt schon. So.
Ja, fair. Fühlst du dich in Filmen, Büchern oder Werbung repräsentiert?
Ja.
Okay. Jetzt hast du quasi noch 5 Finger oben. Genau, das heißt, zur Hälfte, also bist marginalisiert, aber du hast auch viel Dominanz.
Ich habe viele Privilegien auch, ja.
Ja, genau. Und das geht's, also darum geht's hier bei diesem 10-Finger-Test, ja. Es zeigt halt unterschiedliche Startbedingungen auf. Du hast jetzt viel über deine jetzige Situation geredet, Mimi. Ich glaube, wenn wir diesen 10-Finger-Test vor 10, 15 Jahren gemacht hätten, wären vielleicht mehr Finger oben gewesen.
Es kommt auch an, also dieser, das ist mit meinem Namen.
Andersrum, Entschuldigung. Ja, sag ruhig.
Also mein Name ist, ich habe jetzt halt den ausländischen Nachnamen von meinem Mann, Maximovic, deswegen werde ich auch marginalisiert für teilweise. Das ist, ich hatte auch so eine Situation nach der Hochzeit, wo ich völlig in Schock war. Vorher hieß ich halt Ben und mit Ben hat niemand mich jemals irgendwie diskriminiert. Und davor aber, als ich ein Teenager habe, halb Ägypterin, wie ich in einer anderen Folge schon gesagt habe. Das heißt, mein zweiter Name ist der meines Vaters. Das ist, glaube ich, bei vielen Araberinnen so, dass der zweite Name immer der männliche Vorname von dem Vater ist.
Kannst du das teilen und möchtest du das teilen?
Den Namen? Nee, den Namen möchte ich nicht teilen, aber weil ich keinen Bezug mehr zu meinem Vater habe.
Ja,
aber es ist der zweite Vorname. Und ich war Austauschschülerin in den USA und am Flughafen selbst wurde ich halt angehalten und zur Seite gezogen. Und ich war damals so, dass ich mich überhaupt nicht als irgendwie unterprivilegiert gesehen habe. Also ich bin ja weiß aufgewachsen, mit einer weißen Mutter, Deutsch ist meine erste Sprache. Also ich habe mich auch nie als Ausländerin gesehen in irgendeiner Art und Weise und war völlig verwirrt, dass ich zur Seite gezogen wurde und habe dann auch gefragt, warum. Und dann war da eine nettere Sicherheitspersonal, die gesagt haben, ja, bei arabischen Namen müssen wir immer noch mal doppelt prüfen. Ich war ja wohlgemerkt 16 Jahre alt und mit ganz vielen anderen Austauschschülerinnen am Flughafen. Und ich wusste wirklich nicht, was sie meint, weil ich hieß Ben und mein zweiter Vorname spielte für mich halt keine Rolle. Es steht halt in meinem Pass und dann hat sie mir erklärt, dass es deswegen ist. Und ich musste mich dann halt ausziehen bis auf die Unterwäsche, musste alles kontrolliert werden. Die haben die Schuhe angeschaut und so. Ich war auch die einzige in der ganzen Gruppe an Austauschschülerinnen, die alle aus Deutschland kamen und eigentlich die Gruppe auch alle deutsch gelesen waren, auch deren Namen deutsch. Und ich war völlig überfordert mit der Situation, weil das das erste Mal und das einzige Mal auch in meinem Leben, weil ich weiß, dass es, ich will nicht jammern, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die es viel, viel häufiger und ständig und im Alltag erleben. Aber deswegen habe ich diesen Finger nicht oben gelassen, weil das sowohl in meiner Kindheit einmal passiert ist und ich in völlig verwirrten Schockzustand war, weil ich nicht wusste, was gerade passiert, weil ich als eigentlich weiblich weiße gelesene Person damit nicht gerechnet habe. Und dann jetzt nach der Hochzeit mit meinem Mann halt den Nachnamen Maximovic. Da habe ich regelmäßig, also wie oft denn Leute sagen, ach ja, das, also das kann ich ja nicht aussprechen und so. Also ständig diese Nicht-Wertschätzung für den Nachnamen, damit können sich, glaube ich, viele Menschen identifizieren, die einen ausländischen Namen haben. Und aber auch, wo Leute, wo ich richtig merke, oh, beschimpft wurden wir auch schon dafür, für den Nachnamen, also ich auch schon für den Nachnamen beschimpft, dass ich dahin, also deswegen kenne ich das mittlerweile. Als kleines Kind hatte ich das aber dafür tatsächlich nicht. Also als kleines Kind hatte ich kein, ich bin nicht als Kind mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich da marginalisiert bin. Das ist was, das neu dazu kam, als ich älter wurde.
Also es tut mir auf jeden Fall leid für die Erfahrung und du brauchst es jetzt auch nicht runterreden, weil du es nicht regelmäßig hast. Du hast diese Erfahrung gemacht und die ist valide. Das ist das Erste. Zweitens, wenn jemand maximal sagen kann und Sandwich, kann er auch deinen Namen sagen.
Ja. Maximovic, ja, ist jetzt nicht so schwer.
Nee, und drittens habe ich auch eine Anekdote zum Reisen.
Ja.
Ich war noch nie in den USA, aber ich bin in die Türkei gereist, zu einem mehrheitlich kurdischen Gebiet und also der jetzt Türkei und dem früheren Kurdistan quasi, also Nordkurdistan. Mhm. Auf jeden Fall Bakur, Nordkurdistan, wo ich ursprünglich bei meinen Eltern herkomme, bin ich halt hingereist. Und beim Flughafencheck wurde ich gefragt, warum ich da hinreise. Und dann ich so, um meine Familie zu besuchen. Und dann meinten die so, wo kommst du denn? Ist so, aus der Türkei oder aus Deutschland? Meinte aus der Türkei. Ich so, ja, aus Bad Mannomartin. Also da, wo ich hinreise. Und meinte, diese Sicherheitsperson, also der Beamte, nur so, ja, okay. Also wollte mich einfach nur provozieren.
Mhm, ja.
Ich bin so ein kleiner
Dreckigkund. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Genau. Aber nein, ich will auf jeden Fall auch nicht kleinreden, dass manche Leute, ich wollte einfach nur sagen, dass ich verstehe, dass es bei mir nur einmal war. Und ich glaube, es ist nochmal viel härter, wenn du von klein auf das immer zu spüren bekommst. Hatte das als Kind nicht. Als Kind hatte ich diese Erfahrung nicht.
Ja.
Also erst als 16-Jährige und dann als Erwachsene. Und da bin ich ja nochmal viel gefestigter in meiner Persönlichkeit, in meinem Selbstverständnis, als eine 3-, 4-, 5-, 6-, 7-jährige Person.
Ja.
Deswegen kann ich mir vorstellen und will einfach auch Bewusstsein schaffen, dass es Menschen gibt, die das von klein auf immer gespürt haben. Und das macht, glaube ich, was ganz anderes als ich war nur verwirrt und geschockt und hatte natürlich ein bisschen unwohl gefühlt, weil sich auf die Unterwäsche ausziehen vor anderen ist auch nicht so geil. Aber es war nicht so, dass sich in meinem Ich-Gefühl irgendwas geändert hat oder in meinem Selbstverständnis, wer ich bin. Deswegen bin ich da auch, selbst in der unprivilegierten Situation, bin ich privilegierter gewesen als die meisten. Ja.
Können wir kurz über Privilegien reden? Als du die Fragen beantwortet hast, Mimi,
ja,
hast du teilweise gedacht, also irgendwie dich komisch gefühlt, dass dir das halt vielleicht alles, was ich dich abgefragt habe, alles so getroffen hat? Also, dass du doch privilegierter warst?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja auch jemand, der sich Privilegien, zumindest versuche ich es offen zugibt und versuche mich dafür auch nicht zu schämen, weil darum geht das für mich nicht. Also, für mich geht es nicht ums Schämen. Für mich geht es, das erlebe ich viel bei Männern und das versuche ich bei mir komplett rauszulassen. Also, ich erlebe oft bei Männern, dass sie immer das Gefühl haben, sie haben dann was falsch gemacht, weil sie Privilegien haben.
Ja.
Aber einfach nur die Tatsache. Und das sehe ich halt nicht so. Das ist halt, es ist ein Privileg, für das ich nichts getan habe, dass ich es habe in bestimmten Bereichen. Es ist einfach Glück gewesen, die genetische Lotterie, I don't know. Ich bin in Deutschland geboren, ich habe halt einfach, das ist einfach, ich kann nichts dafür, so deswegen ist ein Schuld auch ein blödes Wort. Aber ich sehe darin eine Verantwortung mit diesen Privilegien, etwas zu tun für Leute, die weniger privilegiert sind. Deswegen fühle ich mich aber nicht schlecht, dass ich welche habe, sondern im Gegensatz, ich bin ja fast froh, weil wenn keiner Privilegien hätte, dann könnte ich, wenn ich die nicht hätte, könnte ich die ja nicht nutzen. So, ich versuche sie zu nutzen in meinem Alltag.
Mega. Ich habe dazu nämlich was zu sagen. Und zwar war ich mal in einem Interview auf der Arbeit, also an einer anderen Arbeitsstelle, zwecks Diversity oder der diversitätssensibles Recruiting als Ausbildung von jemanden. Mhm. Und die Person, die mich interviewt hat, hat zuerst gesagt, bevor wir anfangen, ich werde dich jetzt interviewen, weil du halt marginalisiert bist und dem zugestimmt hast. Ich schäme mich voll für meine Privilegien und irgendwie sowas. Und dann dachte ich so kurz so, also ich habe mich so komisch dann gefühlt, weil ich liebe die Person eigentlich, verstehe mich voll gut mit ihr. Die ist super sensibel und so. Aber das fand ich so unsensibel zu sagen, ich schäme mich für meine Privilegien, weil irgendwie soll ich mich schämen dafür, dass ich keine habe? Also irgendwie.
Ja.
Weißt du, das war so.
Ich verstehe total, was du meinst. Ja, ich glaube, es haben viele, dass sie sich für ihre Privilegien schämen. Ich glaube, vielleicht schämen sie sich auch gar nicht für ihre Privilegien, sondern dafür, dass sie nicht richtig einsetzen können, sich aber nicht selbst eingestehen, dass sie es nicht tun. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich schäme mich dafür, wenn ich meine Privilegien nicht richtig einsetze.
Richtig. Das ist das Einzige,
das ist auch was, wofür du dich schämen darfst. Weißt du, finde ich? Wenn du merkst. Aber dann auch nicht zu sehr. Wenn du merkst, du hast es nicht gemacht, dann musst du auch ein bisschen vergeben mit dir selbst sein und nächstes Mal mach's besser. So sage ich auch meinen Kindern immer. Ne? Es ist, man muss nicht immer alles richtig und perfekt machen. Man ist ein Mensch. Man muss daraus lernen und besser machen nächstes Mal. Mhm. Aber ich schäme mich nicht dafür, dass ich privilegiert bin, weil ich kann auch nichts dafür, dass ich in bestimmten Bereichen nichts dafür, dass ich privilegiert bin. Ich kann nur jetzt versuchen, die zu nutzen, um andere Menschen hochzuhelfen sozusagen oder Platz zu machen einfach. Ja, auch Platz zu machen. Ich will nicht Retterin sein, aber Platz zu machen. Also für mich ist es auch, ich hatte eine Diskussion mal mit einem Mann, das weiß nicht, Cis-Mann, unter meinen Kommentaren in LinkedIn. Da ging es um, da habe ich gesagt, wenn ich in einen Mann, als Mann in einen Vorstand mit 8 Männern kommen würde, würde ich mich schämen. Und dann nicht dafür, dass ich, dann meinte er, warum soll ich mich schämen, dafür ein Mann bin? Und dann meinte ich, nee, das geht nicht darum, dass du dich schämst, dass du ein Mann bist, sondern dass du in diesen Vorstand gehst und nicht gesagt hast, nee Leute, hier sind ja schon 8 Männer, ich mache Platz für jemand anders. Das Schämen ist nicht dafür, dass du ein Mann bist, sondern dafür, dass du keinen Platz hast. Und das ist für mich, also keinen Platz machst. Und das ist für mich der Unterschied.
Ja. Eins plus ein Sternchen. So, das ist genau mein Punkt. Sind die Ärzte politisch korrekt? Kann man die zitieren?
Du fragst mich wegen Musik?
Ja, aber ich glaube schon. Und die haben ein Lied, das heißt, oder es sagt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Ja, genau.
Das ist halt der Punkt.
Das ist der Punkt.
Genau. Und was halt wichtig ist noch in Bezug auf, wie du deine Privilegien erkennst und nutzt, ist wirklich, dass du für dich selbst auch Geduld aufzeigst. Also du kannst nicht von heute auf morgen deine Privilegien erkennen, reflektieren und verstehen. Und versuch auch mal so Geschichten und Daten herauszufinden rund um Privilegien und was es bedeutet, wie die Zugänge sind. Und das wird dir super helfen, auch andere Privilegien anzuerkennen oder auch fehlende Privilegien zu erkennen. Und generell ist es halt wichtig für dein Ally-Dasein, dass du 3 Dinge beachtest, und zwar zuhören, glauben und lernen. Mhm. Zuhören bedeutet, dass Mimi, du mir jetzt das geteilt hast mit dem Flughafen. Während ich dir zuhöre, dass ich dich nicht unterbreche, dass ich beim Glauben, also dir wirklich glaube, das, was du erzählst, und ich sage, ja, komm, Mimi, das machen die als Stichprobe. Ne? Und dass ich dann halt auch daraus lerne, ne? Also dass ich halt nicht relativiere, sondern die Erfahrung wirklich ernst nehme, zugehört habe und daraus was lerne. Und zwar, dass gewissermaßen arabisch gelesene Menschen diskriminiert werden an Flughäfen, dass muslimisch gelesene Menschen diskriminiert werden. Ne? Also es ist halt mein Lernprozess. Und in Alltagsaktionen, das war nämlich dein Punkt, also als ich Mimis Shownotes gesehen habe, habe ich verstanden, wo sie hin will und wo ich bin. Wir sind ja ein Podcast für Arbeit und Karriere, aber wir sind trotzdem auch ein Lava-Podcast. Also wir reden ja auch über Alltagsaktionen außerhalb der Arbeit. Und ich glaube, Mimi hatte eher diesen Alltagsaktionen außerhalb der Arbeit, beziehungsweise im Social Media im Kopf, und ich halt eher diesen unternehmerischen Aspekt. Mhm. Und zu den Alltagsaktionen ist halt zu sagen, Mimi, wie oft sitzen wir in Meetings? Und oder saßen wir in Meetings und unsere Ideen wurden von Männern wiederholt.
So oft.
Weißt du, wie das heißt, das Phänomen? Ja.
Sag mal. Wie heißt es? Sag mal.
Repeating. Und weißt du, woher ich das Wort kenne?
Ne.
Du hast doch gerade von Filtern geredet und dass du das sehr bereust, die nicht mitgebracht zu haben.
Ja.
Wer klärt in diesem Bereich sehr, sehr gut auf, im Bereich Inklusion?
Daniela. Ja,
Daniela Schubert.
Super.
Daniela Schubert ist einer der krassesten Personen, die ich kenne. Und Daniela Schubert hat ein Buch, das heißt DEIB-Alphabet. Und das, ich habe so 3-4 Bücher. Das sind so wie so ein Koran für mich, was Diversity angeht. Und darunter auch Danielas Buch. Und Danielas Buch ist der Hammer. Und es hat auch Repeating drin. Und ich dachte mir so, als ich das gelesen habe, Junge, das gibt's doch nicht. Das ist ein Phänomen. Also das Kind einen Namen hat. Und genau darum geht's, ne? Also in Meetings Ideen verstärken, aber nicht einnehmen. Mhm. In Meetings, in Gesprächen inklusive Sprache nutzen.
Mhm.
In Meetings oder auch in Alltagsaktionen, ne, Mikroaggressionen ansprechen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel 100-mal unterbrochen werde und das nicht ist, weil jemand irgendwie aufgeregt ist oder ne, irgendwie das bestärken will, sondern wirklich, weil man mich übergeht oder so, dass dann halt die privilegiertere Person sagt, ey, könnt ihr mal kurz hier stoppen? Sprechen lassen. Oder auch, ne, Mikroaggressionen sind ja auch, wenn man Also das beste Beispiel ist jetzt vor kurzem einer Bekannten von mir passiert. Die war auf einer Veranstaltung. Ich glaube, das war auch so eine aktivistische Veranstaltung. Und im Zeitungsartikel wurde statt ihr Name jemand anderes geschrieben.
Oh.
Und das ist für mich auch schon eine Mikroaggression, ja. Also, dass man halt eine rassifizierte Person irgendwie falsch benennt und ihren Namen zugeschrieben hat, der gar nicht ihr Name ist. Und die hatte dann mich auch gefragt, glaubst du, das ist irgendwie rassistisch? Dann meinte ich so, ja klar, also wenn du dich erstens, wenn du das fühlst, zuhören, glauben, ja, dann ist das so. Und zweitens ist es halt ganz, ganz klar eine Mikroaggression. Genau, und man sollte auch Ressourcen, Netzwerke teilen. Damit meine ich, gerade zum Beispiel ich bin jetzt so im Karriereaufstieg-Modus, sagen wir mal. Ne? Also ich würde mich jetzt dort sehen, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe schon eine krasse Karriere hinter mir, aber ich bin halt auf einem guten Weg, aufzusteigen. Was habe ich gemacht? Ich bin in diversen Netzwerken drin. Ich bin in einem Netzwerk für migrantische Personen im Tech-Bereich drin und bin da ehrenamtlich tätig. Ich bin im HR-Netzwerk und ich bin in einem Muslima-Netzwerk. Mhm. Und für AkademikerInnen und muslimische Frauen. Und ich teile das immer. Egal, mit wem ich im Raum sitze und ich weiß, die Person kann davon benefiten. Ich teile das.
Mhm.
Lass uns nicht gatekeepen. Lass uns wirklich teilen, was wir wissen. Auch Danielas Buch. Danielas Buch hier zu nennen. Daniela ist eine marginalisierte Person. Danielas Buch hier zu nennen, ist schon halt ein Netzwerk teilen, Ressource teilen und Daniela zu unterstützen und gleichzeitig aber auch unser Wissen zu erweitern. Ne? Das hilft ja auch der, also allen, die zuhören. Was noch? Dass man quasi Quellen teilt, wenn man welche hat. Ne? Das mache ich auch recht regelmäßig, wenn ich irgendeine gute Quelle finde, dass ich die mit Leuten teile, die eben auch in dieser Arbeit stecken, wie wir es sind. Ne? Das kann nur helfen. Und das geht, also ich finde, Allyship ist Anti-Gatekeeping, also wenn man das so übersetzen könnte. Also es geht wirklich darum, dass man Türen öffnet für die Person. Gatekeeping kurz, vielleicht kennt das nicht jeder.
Ich kenne
es. Ich dachte mir es, aber es kann ja sein, dass halt wirklich hier jemand zuhört und denkt, warum schmeißt Beri immer mit Anglizissen rum? Also Gatekeeping bedeutet quasi, dass man Türen verschlossen hält, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber im eigentlichen Sinne bedeutet das, dass man quasi Silo-Wissen hat, das Wissen nicht teilt, das Wissen für sich behält aufgrund von Machtausübungen. Ne? Also man behält dann Macht mit sich und denkt, man hat mehr Macht dadurch. Hat man irgendwo auch, aber ich finde, je mehr Wissen du teilst, desto mehr kannst du irgendwie delegieren.
Ja.
Es kommt überhin, du kannst es delegieren und irgendwie dadurch auch für dich nochmal was frei schaufeln. Also ich finde, ganz im Gegenteil, ist das eigentlich ein richtig guter Akt. Genau. Was noch sehr wichtig ist, ist, dass man mal sein Netzwerk hinterfragt. Überleg mal, Mimi, um dich herum, die letzten 5 Kontakte von dir. Guck mal wieder auf dieses Rad der Privilegien, wo sie sich befinden, die Leute. Und frag dich,
in meinem LinkedIn-Netzwerk, mit dem ich da irgendwie
LinkedIn-Netzwerk, WhatsApp, auf der Arbeit, mit wem du rumhängst, ne?
Mhm.
Oder mit denen du deine Coffee-Chats online hast. Überleg mal, ob es diverser sein könnte.
Mhm.
Ne? Also mach das einfach mal als Übung für dich selbst irgendwann mal und frag dich, ob es nicht vielleicht gut wäre, noch dein Netzwerk zu erweitern, vielleicht nochmal mit der einen Person einen Coffee-Chat einzustellen und einfach ein bisschen Diversität in dein Netzwerk reinzubringen. Es fördert nicht nur neue Perspektiven, aber es fördert auch deine Empathie. Also du wirst ja dann noch andere Lebensrealitäten kennenlernen. Und also konsumier auch, also wenn du zum Beispiel eher introvertiert bist und gar nicht so Bock auf Netzwerken hast, versuch auch dann sonst Literatur von Leuten zu konsumieren, die marginalisierter sind. Versuch, die Webinare von diesen Leuten zu besuchen, versuch sie halt zu unterstützen und damit auch nochmal deine Empathie zu steigern.
Das versuche ich tatsächlich schon ganz viel, also auch nicht nur bei jetzt Arbeitsthemen, sondern auch am Alltag. Ich habe von Beri auch eine Buchempfehlung ernannt. Wir hatten ein bisschen kurz zwischen den Folgen geredet über was für Genre wir in Büchern mögen. Und ich mag halt Fantasy sehr gerne. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, auch von marginalisierten Minderheit, also von der People of Color. Und ich liebe dieses Buch. Und überall, wo ich hingehe, empfehle ich das, weil ich auch gemerkt habe, dass sie viel weniger Reichweite kriegt als die typischen weißen Fantasy-Autorinnen. Also versuche ich, dass ich auch ganz bewusst schaue, dass die Literatur, die ich lese und die Sachen, die ich lese, nicht nur von weißen Cis-Frauen ist. Aber ich kann auf jeden Fall beim Netzwerken kann ich noch mehr ausbauen. Und ich bin halt, es glaubt keiner, ich bin ja eine sehr introvertierte Person. Es glaubt mir immer keiner, weil ich immer sehr viel labere und alles. Aber da kann ich auch, glaube ich, auf jeden Fall drauf achten, dass ich da mehr. Bei mir ist es halt Quality über Quantity. Ich habe sehr wenige Kontakte. Das fällt mir sehr schwer, überhaupt Leute anzuschreiben und mit denen zu reden und mich auszutauschen. Auch jetzt erstmal, als ich Daniela geschrieben habe, war ich auch so, oh Gott, kann ich da überhaupt schreiben? Der Person, das ist so. Ich habe sehr Schwierigkeiten, auf Leute zuzugehen, generell. Nur, dass du es weißt. Also das, ja.
Wir sind ja auch bei unbequem, ne? Nicht nur unverschämt.
Ja, genau.
Ja, das ist schwer, aber es ist halt wichtig, dass wir uns trauen, ne? Und ich sag nicht, mach etwas, was deine ganze Energie ausbrennt, aber ne, wenn du was, also wenn es einmal im Monat ist, dass du einen Coffee-Chat mit einer Person hast, auch schon stark, ne?
Ja.
Mit der du sonst keine Berührungspunkte hättest. Die ganzen Tipps, die ich hier genannt habe, viele davon stammen aus dem Buch Better Allies von Karen Catlin. Auch das hinterlasse ich in den Shownotes. Und allgemein halt, was so die Key Takeaways von diesem Buch sind, sind halt diese Alltagsaktionen, von denen ich geredet habe, ne? Dass man kleine Gesten wie Feedback gibt, dass man auf der Arbeit, wenn man gerade im HR-Bereich ist, dass man inklusivere Arbeitsbedingungen schafft, dass man inklusivere wie nennt sich das, Rekrutierungsmaßnahmen einführt und also das halt unterstützt und dass man Privilegien nutzt, also Zugänge öffnet, Akte fördert von marginalisierten Stimmen, wenn man Ressourcen hat, in externen sich holt, die Person marginalisiert ist, ne, und man nicht zu der nächstbesten, bekanntesten, lautesten Stimme, die aber vielleicht gar nicht das anekdotische Wissen hat, nimmt, dass man selbst reflektiert, Feedback annimmt, auch wenn es total hart ist. Ich weiß, wie hart es ist. Also ich nehme Feedback so zu Herzen. Es verletzt mich nicht, aber ich habe so hohe Erwartungen an mich selbst, dass wenn ich dann Feedback bekomme, das schon, also du musst schon mitarbeiten.
Hier übrigens auch so, ne? Also gerade als relativ privilegierte Person noch so auf jeden Fall nicht ganz so marginalisiert wie mal die meisten, wahrscheinlich wie du auf jeden Fall. Und da geht es mir auch oft so, also es ist nicht nur, dass ich Feedback schwerfällt, mir fällt es auch schwer. Also manchmal habe ich auch Angst, was zu sagen, aus der Angst, was Falsches zu sagen oder nicht genug mitzudenken. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber häufig habe ich Angst, dass ich das noch nicht genug mitgedacht habe oder irgendwie. Und wenn dann mich jemand darauf hinweist, dann ist es richtig hart zu mir selbst. Und ich sage, warum hast du das nicht gemacht? Wieso hast du nicht diese blöden Sticker gedruckt? Wieso ist dir das erst 2 Stunden vor Abfahrt eingefallen? Ich mache mir da immer selbst sehr starke Vorwürfe, was auch leben kann, glaube ich. Und deswegen muss man, glaube ich, auch ein bisschen liebevoll zu sich selbst. Selbstreflexion, ja, Feedback annehmen, aber auch ein bisschen liebevoll sein, dass es ein Lernprozess ist und dass das auch ein bisschen dauern kann, dass du nicht von einer Nacht auf die andere in intersektionale Feministin wirst. Das ist, glaube ich, ich bin ja auch erst seit einem Jahr oder zwei wirklich im intersektionalen Feminismus und vorher war es sehr der weiße Feminismus. Und das ist halt, dass ich das noch nicht alles weiß und alles kann und immer alles perfekt ausdrücke. Das ist, glaube ich, in Ordnung, solange ich bereit bin, wenn dann jemand verletzt ist, das auch zuzuhören und anzunehmen und dafür einzustehen, dass ich das halt nicht richtig gemacht habe und es nächstes Mal besser zu versuchen.
Mhm.
Aber ich versuche halt auch so ein bisschen, gerade die Menschen, meine Erfahrung ist ja hauptsächlich mit Männern, die Allies sind, habe ich ja schon erklärt, weil ich das Gefühl habe, dass ich schon sehr privilegiert bin und die einzigen, die wirklich mehr privilegiert sind, sind weiße Männer. Deswegen versuche ich die gerade so ein bisschen abzuholen, weißt du, dass ich den, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass sie so das Gefühl haben, sie können eh nichts richtig machen, sie machen eh alles falsch und sie müssen sich schämen. Und und das versuche ich denen gerade so ein bisschen zu nehmen, dieses Gefühl, weil ich das manchmal auch habe, dass es in Ordnung ist, nicht alles richtig zu machen, aber man muss dann auch eingestehen, dass man was falsch gemacht hat und dann zeigen und auch sein Verhalten ändern, daraus zu lernen. Das ist für mich halt wichtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich habe dazu wieder was, so ein Take. Kennst du das, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, ob es Gruppe oder Kollektiv ist, Dear White Feminists?
Ja.
Kennst du das?
Ja.
Geil, bist du Mitglied davon?
Nee.
Okay, ich bin der Gruppe beigetreten, obwohl ich nicht weiß bin.
Okay.
Weil ich auch lange den weißen Feminismus vertreten habe.
Ja.
So. Das sollte das Erste sein. Wenn ihr jetzt weißen Feminismus hört, denkt nicht, das hat das unbedingt mit der Hautfarbe zu tun.
Nee.
Das ist eine Art von Feminismus, die so eine Alice Schwarzer Karen-Feminismus ist, der nicht besonders inklusiv ist, ja, der ist nicht besonders inklusiv gedacht. Und die White Feminist hatte auch mal ein Treffen, wo es dann um Palästina ging.
Mhm.
Du hast gerade gesagt, dass du nicht gern sprichst, wenn du nicht genug weißt. Ne?
Genau.
Und dass du es dann bereust. Und ich hatte letztens Instagram über unseren Podcast auf unserer Podcast-Seite geschrieben. Unverschämt.unbequem. Ich weiß gerade nicht mal, wie der richtig heißt auf Instagram.
Ja, unverschämt.unbequem.
Genau, unverschämt.unbequem, bitte folgen, danke. Da habe ich eine Story gedroppt, welche Folgen demnächst kommen und ob man da irgendwie besondere Wünsche hat und so. Und da hat eine Person was geschrieben und dann, nee, genau, und mit der Person bin ich vernetzt und dann hatte ich, jetzt kommt's, jetzt bin ich richtig, in meiner eigenen privaten Story, also ich habe auch nochmal einen Account und Mimi übrigens auch. Und in meinem Account habe ich was geteilt mit Palästina und warum man sprechen sollte. Und da hat mir jemand drauf geantwortet und meinte so, oh, ich habe so oft nicht gesprochen, weil das stand was mit, auch wenn du kein Wissen hast, sprich, ne, ich habe oft nicht gesprochen, weil ich kein Wissen hatte. Ich habe das nur geliked, ich bin jetzt nicht drauf eingegangen, weil ich die Person, also ich möchte nie eine Person schlecht fühlen lassen.
Mhm.
Deswegen bin ich nicht drauf eingegangen, aber der Beitrag hat sie schon schlecht fühlen lassen und also reflektieren lassen. Mhm. Ich möchte jetzt nicht nochmal Salz in die Wunde streuen, auch wenn die verletzten Personen vielleicht die Getöteten, verstorbenen Großteil von Menschen, palästinensischen Menschen, sind und nicht wir fragilen Leute in Europa, die wirklich halt nichts haben, wo sie jetzt verletzt sein können durch dieses Thema. Aber ich wollte einfach, dass die Person ihre Reflexionsarbeit selber macht und ich, wenn sie möchte, kann ich ihr gerne Ressourcen geben und so. Und darum geht es halt. Also selbst wenn du kein Wissen hast, das darf keine Ausrede sein, müssen wir halt recherchieren.
Mhm.
Dann müssen wir uns halt in diese Funktion geben, dass wir recherchieren, dass wir uns beide Seiten anhören, dass wir uns unsere Meinung bilden, dass wir sie quellen. Ne? Das ist das, was ich ganz am Anfang genannt habe, mit diesen Daten erheben, dass man die Geschichten dazu liest, dass man, ne, sich hinterfragt.
Ich muss aber auch sagen, also ich würde auch noch eine Einschränkung machen, weil ich bin, also bei Palästina bin ich so ähnlich, dass ich, also ich, mein Bruder ist mein amerikanischer Bruder, also mein Gastbruder aus Amerika ist Palästinenser, deswegen stecke ich auch ein bisschen tiefer in dem Thema, aber ich habe mich eine Zeit lang auch komplett von dem Thema abgeschottet und nichts dazu gesagt, weder positiv wie doch negativ, nicht konsumiert, weil ich überhaupt nicht damit klarkam. Also mir mental, ich kam damit nicht klar. Ich habe dann nur noch geweint, ich habe ständig Albträume bekommen über meine Kinder, wie die sterben und so weiter. Deswegen habe ich mich einfach komplett abgeschottet von dem Thema und ich weiß, dass es total falsch ist. Ich würde es überhaupt nicht irgendwie rechtfertigen. Aber ich glaube, dass man in allem, man muss immer auch aufpassen, wie es der Person geht. Weißt du, was ich meine? Es gibt auch immer versteckte Marginalisierungen, die du nicht siehst, wie zum Beispiel Mental Health. Und das ist ein großes Thema, wo ich sage, da ist für mich irgendwie eine Grenze, wenn es nicht Ignoranz ist, sondern wenn du sagst, ich kann das nicht gerade. Also entweder kann ich nicht leisten, gerade alles nachzulesen und alles zu recherchieren, weil ich bin einfach schon auf Kante mit allem anderen in meinem Leben. Oder ein bestimmtes Thema in den Nachrichten belastet mich so stark, dass ich nicht mehr kann, dass es mich einfach zu sehr in meinem Alltag einschränkt. Und ich verstehe, dass man dann sagen kann, ja, aber den Palästinensern geht es ja noch schlechter und du kannst dich nicht abschotten. Aber man muss, finde ich, also für mich ist zumindest für mich persönlich Mental Health irgendwie immer die Grenze. Ich habe auch immer im Zyklus Tage, in dem ich mich besser mit sowas beschäftigen kann und schlechter. Jetzt habe ich gerade PMS, wenn ich jetzt sowas lesen würde und so, dann wäre ich, also ich würde auch niemandem eine Hilfe sein. Ich will meinen Alltag nicht mehr schaffen. Und das kann dann auch nicht sein. Das heißt, man muss auch, finde ich, ein bisschen, also es ist natürlich, das darf nicht eine Ausrede werden, aber ich finde schon, dass gerade Mental Health ein Aspekt ist, wo man sagen kann, da ist gerade keine Kapazität da, entweder darüber zu lernen, sich zu belesen oder zu teilen. Genau.
Ich finde, wenn
du das siehst.
Es nennt sich ja Eskapismus und ich verstehe das voll. Und was ich zum Beispiel mache, ist ungern Videos sehen, wo Menschen sterben. Also ziehe ich mir halt wirklich sehr ungern rein.
Ziehe ich mir gar nicht rein, könnte ich gar nicht mit umgehen.
Genau, also mache ich halt so gut wie es geht auch gar nicht. Es hat mich richtig, richtig genervt, als das Erdbeben in Rojava, in Barkut, in der Türkei, in Syrien und so weiter war. Mhm. Und die Leute wirklich Beiträge von toten Menschen geteilt haben. Teilweise meine Tante, die hat sich das richtig, sorry, aber schon so sensationsgeil reingezogen, ne? Und ich finde, es ist halt teilweise die Medien, die man halt auch konsumiert, sind sehr sensationsgeil einfach. Also es ist so, nennt sich Sensationismus oder ich weiß nicht mehr, Sensationalism auf Englisch.
Ja.
Und das finde ich halt nicht okay, ne? Also, dass irgendwie Menschen zu einer Sensation gemacht werden und man das voll, ich kann es nicht beschreiben, aber vielleicht
ist mein
Gefühl klar, ja.
Ja.
Das finde ich überhaupt nicht okay. Ich finde auch, die Grenze sollte die mentale Gesundheit der Person sein. Deswegen kenne ich auch total viele Migras, gerade Hijabis, die nicht auf Demos gehen, die gegen rechts sind.
Mhm.
Weil sie sagen, die Dominanzgesellschaft oder dahingehend, nicht wir. Also warum sind wir dabei? Das verstehe ich voll. Gerade würde ich auch fast schon sagen, als Hijabi ist es da nicht dein Safe Space. Nehmen wir mal an, du hast einen Partyschal als Kopftuch an dem Tag.
Ja.
Frag mich, ob du da sehr safe bist oder nicht.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Dazu hatte auch Esma Elitrisi in ihrem Podcast Diversity Deep Dive ein super Take. Genau, aber ich finde, man kann viel Medien konsumieren, was geschriebenes Wort ist und auch total viele Zusammenfassungen. Also man sollte schon up to date bleiben, meines Erachtens, aber wirklich seine eigenen Grenzen kennen. Also Mimi, ich gehe voll mit. Ne?
Ja. Ich sage auch, sollte auch nicht so eine Entschuldigung werden, wo du dann sagst, ja, ich habe dafür einfach keine Zeit und keine Lust und so. Ne? Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich, wenn man merkt, es ist zu viel für einen und es belastet einen auf einer mentalen, psychischen Ebene, dann sollte man schauen, dass man, wohin man seine Energie steckt und wohin man seine Sachen, ja. Weil man muss halt trotzdem, also ich denke halt auch immer als Mutter, ich muss halt trotzdem meinen Alltag schaffen, ich muss trotzdem arbeiten, weil ich muss meine Familie ernähren. Und das ist für mich immer die höchste Priorität, dass es meinen Kindern gut geht und dass sie gesund sind, mental, psychisch und gesundheitlich. Und das ist vielleicht eine sehr egoistische Sichtweise, aber danach kommt halt alles andere. Und wenn es mir nicht gut geht, dann kann es denen nicht gut gehen. Und wenn ich halt Kapazitäten habe, finde ich, sollte das auch eher in sowas gesteckt werden als in irgendwas Frivoles. Also dann ist immer erstmal, wenn ich Kapazitäten habe, versuche ich immer erstmal Bücher zu lesen, mich aufzuklären, selber Platz zu machen und so weiter und die Stimme zu geben. Ich glaube, ich bin ja auch jemand, der sehr laut und aktiv ist, deswegen. Aber es gibt halt auch Momente, wo ich es weniger bin. In den letzten 2 Wochen habe ich zum Beispiel auf LinkedIn auch gar nicht so viel gemacht, weil ich einfach Magen-Darm hatte, Gehirnerschütterung. Es gibt einfach Dinge in meinem, also dann PMS jetzt, es gibt einfach Dinge im Leben, da sage ich jetzt gerade, geht es gerade nicht so doll. Und das ist auch okay, finde ich. Und das muss auch okay sein, dass man dann sagt, kann ich gerade nicht, ist mir gerade zu viel. So.
Ja, ging mir übrigens ganz ähnlich mit LinkedIn und aktiv sein. Ich war auch jetzt von Ende Dezember bis Ende Januar gar nicht mal so aktiv, inklusive jetzt Februar bis hin. Wir nehmen gerade im Februar auf. Und zwar auch, weil ich krank war. Und das ist auch nochmal ein Selbstschutz, ne? Also du musst in dem Punkt einfach egoistisch sein, um zu funktionieren für den Aktivismus. Ich kenne viele Aktivistinnen, die einen Burnout haben.
Ja, ich habe da letztens mit einer Freundin drüber geredet. Man kann krank machen. Aktivismus kann halt auch krank machen.
Genau.
Und da hat mir Daniela auch wieder viel beigebracht, muss ich sagen. Wir nennen Day heute sehr viel, weil es einfach ein Riesenvorbild, also für mich ist Daniela einfach ein Riesenvorbild. Bei mir geht es dann immer darum, wenn in den Kommentaren Männer sind und ich einfach nicht mehr klarkomme damit, was sie sagen. Also es einfach zu viel wird für mich und ich dann nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Da bin ich in der Vergangenheit oft zu Daniela gegangen und gefragt, was würdest du tun? Und Daniela sagt dann immer, blockieren. Und ich war am Anfang sehr schockiert. Ich meine, ich kann ja nicht alle blockieren. Ich kann doch nicht immer einfach... Und Daniela sagt, doch, du musst auch darauf achten, was du leisten kannst. Du musst auch darauf achten, was du geben kannst und wie viel unbezahlte Aufklärungsarbeit du auch leisten kannst und möchtest. Und das war für mich so, seitdem blockiere ich Leute ein bisschen mehr. Es war für mich super hilfreich. Und das meine ich einfach. Das heißt nicht, dass man immer schweigen darf und immer und über alles hinwegsehen muss und dass man immer sagen kann, ja, ich will halt, das ist mir alles zu viel. Aber in bestimmten Bereichen, auch bei bestimmten Kommentaren muss man auf sich selbst achten und auch schauen, dass der Aktivismus eigentlich ausbrennt. So.
Ja. Zu Daniel nochmal kurzes Wissen. Die Pronomen sind they, them. Das alle, die zuhören, das wissen, weil das wissen wir beide.
Ja,
they, trotzdem them, kann es mal ausrutschen, dass wir den falschen Pronomen sagen. Und das ist eine Mikroaggression und das tut mir auch wirklich leid.
Mir auch. Ich korrigiere es dann immer sofort.
Ja. Aber es passiert, das liegt daran, und ich möchte auch keine Ausrede erfinden, aber dass wir in der Grundschule gelernt haben, man soll immer, wenn ein Name kommt, dann im nächsten Satz sie, ihr, ihm, ihn sagen und so weiter, damit es sich nicht wiederholt. Und das ist halt indoktriniert. Das kann man irgendwann sich halt abgewöhnen. Es gibt dazu total viele Tools. Auch die kann ich wieder in die Shownotes packen.
Aber ich finde auch, das ist Allyship, dass man sich eingesteht, dass man das noch nicht gut macht, also noch nicht perfekt macht. Also auch das ist Allyship, dass ich sage, okay, mir rutscht sie oder er raus und es ist das Falsche und ich korrigiere mich sofort. Und das ist für mich ein Zeichen, also das ist das für mich, was Respekt dann ausmacht, zu sagen, ich respektiere aber they, them und deswegen versuche ich alles, was ich kann, damit es ordentlich, dass es so rauskommt, wie they, them angesprochen werden möchte.
Perfekt. Und ich werde diese Folge hoffentlich Daniela mal zuschicken. Und Daniela, at this point, wenn du zuhören solltest, wir lieben dich. danke für deine Arbeit.
Dankeschön.
Genau. Um nochmal ein Fazit zu machen, weil das, finde ich, passt jetzt voll perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man halt sich reflektiert, ne, und es ist ein Lernprozess, es ist wirklich ein stetiger Prozess aus wirklich zuhören, reflektieren, aber auch handeln.
Ja.
Es sind die kleinen Schritte, ja, die langfristig eine Änderung bringen. Und das ist sowohl im Unternehmen als auch darüber hinaus sehr, sehr wichtig. Mimi, du weißt ja, dass wir mit Liedern enden. Jetzt habe ich zwei Lieder, die zu dem Thema. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Lied. Also, ich habe letztens, ich glaube, es war gestern, Mimi geschrieben, also Mimi meinte, sie fühlt sich nicht vorbereitet wegen eines Themas. Ne? Meinte ich so, boah, Mimi, ich jeppe doch eh nur. Also du brauchst gar keine Sorgen machen. Dann meinte sie schon wieder, was bedeutet
jeppen? Dann jeppen, ja. Was ist
genau. Jeppen? Was ist jeppen? Jeppen kommt aus dem 17. Jahrhundert und beschreibt ursprünglich die Sounds, die Hunde machen. Also bellen und so weiter, ne?
Ja.
In den letzten Jahrzehnten kam das Wort immer wieder im Hip-Hop auf, auch bei 99 Problems von Jay-Z. Das kennst du, das Lied, ne?
Weiß nicht.
99 problems, but the bitch ain't one. If you have girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems.
Das kenne ich nicht, das Lied.
Oh mein Gott.
Okay. Also anderes Thema.
Jay-Z ist kritisch, okay? Also ich habe das Gefühl, der ist so ein Diddy, so kann sein, dass ich den irgendwann nicht mehr hören kann. Aber das ist ein sehr, sehr bekanntes Lied und ich feiere das schon hart.
Okay, erzähl weiter, was Jeppen heißt erstmal. Wir kommen
zum Abend. Und er sagt in dem, ja, habe ich doch schon gesagt, die Hundesounds.
Die Hundesounds.
Und in dem Song sagt er, he and his boys going be yapping to the captain and there I go trapped in the Kit Kat again, back through the system with the riffraff again. Also er sagt, er und seine Boys werden über den Captain labern.
Labern.
Das heißt aber labern.
Labern,
so,
okay.
Also ununterbrochen labern, quasseln mäßig. Und das yappen.
Quatschen.
Und das ist ein Gen-Z-Wort.
Okay.
Und natürlich benutze ich das. Also ich muss ja die Zuhörerinnenschaft von morgen abholen. Natürlich muss ich das integrieren in meinen Alltag. Deswegen yappen.
Also soll ich jetzt auch anfangen, yappen zu sagen?
Ich finde es gut, dass du die Zuhörerinnenschaft von
die damals, Alten meinst du? Ja,
von damals ab.
Okay, danke schön, dass ich jetzt schon die, für alle, die es nicht wissen, ich glaube, Beri und ich sind nur 4 Jahre auseinander. Also es ist jetzt also nicht so, dass als ob wir hier irgendwie 10 Jahre uns trennen. Aber ich bin halt ein Hardcore-Millennial und ja, Beri ist so...
Beri möchte gern Gen Z. Das ist die Zusammenfassung. Okay, let's be honest, let's reflect. Ich spreche von Ellership, let's be honest. Ich versuche ein Gen Z zu seinem Punkt.
Ich versuche viel Verständnis für Gen Z zu haben, weil, ne, nur so funktioniert's, aber ich bin häufig lost. Aber ich bin immer, ich lerne gerne dazu. Jeppen wird in meinem Sprachgebrauch mit aufgenommen.
Ich liebe es, dass wir uns nicht einig sind gerade, ne? Also ich liebe das. Und zu dem Song, wir haben ja über Ellership geredet und ich habe ganz, ganz am Anfang gesagt, dass es aus der LGBTQIA+-Community kommt.
Mhm.
Und das ist eigentlich die Solidarität der Menschen bekundet für eben die queere Kolleginnen und auch die Trans-Kolleginnen. Und deshalb ist ja auf dem Christopher Street Day auch, sind da oft Leute, die Hete sind, aber die einfach unterstützend sein möchten. Ob das Unterstützung ist oder ob man einfach nur feiern will, ist eine andere Sache. Ne? Können wir auch nochmal besprechen.
Aber es ist ja auch Sichtbarkeit, ne? Also umso mehr Leute da sind, umso mehr Sichtbarkeit hat das. Das
heißt, genau. Und einer der größten UnterstützerInnen der queeren und Trans-Community ist?
Lady Gaga. Ja?
Ja.
Oh, Gott sei Dank habe ich noch was richtig gemacht.
Genau, Lady Gaga hat jetzt bei den Grammys 2025 ihre Unterstützung für die Trans-Community bekundet und sagt, Trans-Menschen sind nicht unsichtbar. Trans-Menschen verdienen Liebe. Die Queer-Gemeinschaft verdient es, hochgehoben zu werden.
Also, ich glaube, ich kenne das Lied.
Welches?
Born This Way?
Yes!
Ja! Einfach weil ich Lady Gaga kenne. Ich habe ihren Film mal geguckt. Lady Gaga feiere ich. Haben wir jemanden gefunden, den wir beide mögen? Born This Way kenne ich.
Ja, Lady Gaga ist nicht
das meine Einzige, was ich von ihr kenne, glaube ich.
Ist nicht meine Musikrichtung, aber...
Ist meine halt eher.
Genau, aber ich höre trotzdem ihre Lieder.
Ja.
Weil ich sie gut finde.
Und Leute, können wir mal feiern, dass ich sowohl die Künstlerin als auch das Lied wusste. Dankeschön.
Ey, das ist so heftig. Auch die letzte Folge war das so, dass du Bruno Mars erkannt hast. Also richtig, richtig...
Naja, ich habe nicht Bruno Mars erkannt. Ich kannte Bruno Mars.
Ja, aber... Also,
erkannt habe ich es nicht aus deiner Beschreibung, aber ich kenne ihn.
Glas halb voll oder halb leer, Mimi?
Halb voll, halb leer.
Ja.
Natürlich, ja.
Genau. Okay. Und sie sagt halt im Lied, I'm beautiful on my way, because God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself and yourself. I'm on the right track, baby. Also, sie sagt auf Deutsch, ich bin so schön, wie ich bin, also auf meine Art und Weise, weil Gott keine Fehler macht. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin so geboren. Bitte versteck dich nicht oder dann, also versteck dich nicht in und bereu es nicht. Versuch dich selbst, also selbst zu lieben und dann bist du gesettet und du bist auf deinem richtigen Weg. Mhm. Und das finde ich so, so schön, das Lied. Und das ist so wichtig. Und auch ihre Rede bei den Grammys, das war so politisch und es war genau richtig. Und sie wurde von so vielen Menschen gehört, gerade wo Trump gewählt wurde. Also, das ist einfach eine tolle Frau. Punkt.
Ja.
Und ja, ein Lied, super, wo ich, glaube ich, sogar geweint habe, ist von einem Künstler, der für mich auch Allyship zum Beispiel gegenüber Palästina bekundet hat, als weiße Person. Und ich mag den Künstler sehr, sehr gerne. Für mich von dem total oft abgeholt von seinen Liedern. Vielleicht errätst du auch den. Der war sehr, sehr beliebt 2013, 14, 2012. Eine seiner bekanntesten Lieder ist, wo er durch einen Secondhand-Shop läuft und verschiedene Kleidung anprobiert und über den Secondhand-Shop.
Ich kenne mich mit so Sachen gar nicht aus, mit so Videos, Musikvideos. Okay.
Kennst du Macklemore?
Weiß nicht. Ich glaube, sagt mir irgendwas, aber es ist jetzt nicht so, dass ich direkt was im Kopf habe.
I'm gonna pop some tags, Onika. Yeah. $20 in my, okay, my genau, bad. Genau. Yeah. Und der hat ein Lied, das heißt Same Love.
Okay.
Und das Video, ich könnte heulen. Das Lied, ich könnte heulen. Guck dir das bitte, bitte an. Das ist so gut. Wenn ich das schon sage, könnte ich wieder heulen. Und er sagt halt, boah, ich werde gerade voll emotional. Er sagt halt, and I can change, even if I tried, even if I wanted to. Und dann wieder wiederholt es. And I can change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love. Und da geht's, also der Einstieg ist, dass jemand erkennt, dass man selbst queer ist. Und es, also outet sich gegenüber der Mutter. Und die Mutter sagt halt, das kann nicht sein, ne, also Jesus und weiß das nicht, also irgendwie so was Religiöses hat die gesagt und ist halt zusammengebrochen, glaube ich, die Mutter und hat auch seine Queerness anhand des eigenen Onkels erkannt und es ist einfach richtig, richtig schön, es wird über Stereotype geredet und sagt halt Macklemore, yeah, and I support it. Also als Hetero-Person und als Cis-Person. Und es ist wirklich wow. Also das Lied ist einfach, Wie ihr merkt, ich werde voll emotional bei dem Lied, weil ich das so, so stark finde. Es ist einer meiner Lieblingslieder. Und ich habe das, wann habe ich das gehört? Wie gesagt, so 2013, 14. Da war ich noch total unsensibilisiert. Da war ich noch gar nicht da, wo ich jetzt bin. Vielleicht in 10 Jahren von jetzt werde ich mich schämen für mein jetziges Ich. Aber was ich damit sagen will, ist, sogar das Lied hatte mich damals schon berührt. Und jetzt nochmal zum Schluss eine kleine Anekdote. Ich habe auch schon Gespräche mit einer Freundin gehabt, die sehr, sehr verletzt war, weil ihr so einer ihrer besten Freunde und gleichzeitig Mitbewohner sich nie ihr gegenüber geoutet hat, obwohl sie so schon irgendwie die Signale bekommen hat, dass der queer sein könnte. Und ich habe ihr das auch vorgeworfen, meinte so, also was
das ist Allyship, weißt du, dein Ego hinten anstellen. Also
ja.
Allyship ist einfach zuhören, wenn jemand da ist und sich outet. Und Allyship ist aber auch, das nicht auf dich zu beziehen, weil jemand sich nicht vor dir outet, weißt du. Nicht, nicht einen Ego-Trip zu fahren, auch das ist Allyship.
Also wenn du zuhörst, Schatz.
Ja.
Ich habe das auch schon persönlich gesagt. Das ist ein You-Problem, not a Them-Problem. Also es ist halt schwierig, das zu realisieren, weil man denkt sich so, man vertraut sich halt alles an, wieso nicht das, ne? Wir leben schon so lange zusammen, wir verstehen uns so gut, aber du weißt ja nicht, was die Person alles durchgemacht hat mit früheren Outings, ne? Deswegen auch nochmal hier als Appell an alle, die vielleicht queere Freunde haben, die es aber, die sich noch nicht geoutet haben. Outest du dich regelmäßig, wen oder wie du liebst? Nee. Ne? Mhm. Also musst du halt nicht, weil es anerkannt ist. Deswegen versuch da einfach dich zurückzuschrauben. Genau. Das sind so, also zusammenfassend nochmal. Wir haben über Allyship geredet. Es gab 3 Lieder. Eins von jemandem, den wir vielleicht irgendwann mal kennen müssen. 2 von sehr tollen KünstlerInnen. Und Allyship ist wirklich ein Handeln. Es ist nicht, also es ist zu übersetzen ein Handeln. Und genau, das ist so meine Sicht. Genau, zuhören, glauben, lernen, handeln. Und
Zuhören ist das Bare Minimum. Ich finde, zuhören, wenn ich auch noch mal eins abschließen darf, weil wir wollten das nicht nur über Cis-Männer machen, aber gerade meine Erfahrung ist halt viel mit Cis-Männern und dass die immer sagen, sie wissen halt nicht, wo ihr Platz ist im Feminismus. Und da ist immer für mich das Zuhören. Das Bare-Minimum ist zuhören und nicht meine Erfahrung aberkennen. Das ist für mich das Bare-Minimum. Und das gilt nicht nur für Cis-Männer, sondern gilt, glaube ich, für alle privilegierten Menschen, die mit marginalisierteren Menschen reden. Zuhören und nicht die Erfahrung aberkennen, ist so der erste Schritt, der empathische erste Schritt. Wenn du das richtig gut kannst, dann kommt der Rest auch langsam von alleine, würde ich sagen. Aber zuhören und die Erfahrung nicht aberkennen, sondern anerkennen, ist schon ein Riesending. Das glaubst du gar nicht, wie groß das ist. Ja.
Ja. Absolut. Und wenn ich die Folge auch nochmal anders abschließen darf, wir lieben Daniela Schubert.
Das ist ein gutes Ende. Wir widmen diese Folge Daniela Schubert. Und genau, wie immer, folgt uns auf, was haben wir? Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Und wir freuen uns bald, mehr mit euch zu reden.
Genau, danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald, ciao.
Ciao.